Besuche aus der Heimat zur Erntezeit, die Fasnet. Der nahende Herbst hatte unserem Hieronymus mehrere Besuche von zu Hause gebracht. Erst den Vater und die Mutter, welche kamen, nach des Lehrlings Tun und Treiben und nach der Zufriedenheit des Meisters sich zu erkundigen. Dionys, des Stabhalters Sohn, war sogar später bei ihm über Nacht geblieben und hatte mit ihm das Lager geteilt. Er hatte ihm verschiedene Grüße ausgerichtet und Neuigkeiten erzählt aus der Heimat, worunter die interessanteste gewesen, dass die Florentine immer vollkommener und schöner werde. Von sich selber konnte der junge Handelsmann sagen, dass ohne Rühmens sein Geschäft prächtig floriere und dass auf dem ganzen Wald kein Geschäftsmann zu finden sei, der mehr Geld durch die Hand laufe als ihm und seinem Vater. Die Eltern des Hieronymus waren hoch erfreut über das gute Zeugnis, welches der Meister seinen Lehrling ausgestellt, nach Hause zurückgekehrt. Denn auch der Feldwebel hatte ihnen deshalb scherzhaft die Versicherung gegeben, dass er als Beistand bis jetzt noch nicht den mindesten Grund gehabt, hinsichtlich der geleisteten Bürgschaft irgendwie in Sorge zu sein. Nicht nur im eigentlichen Geschäft, auch bei Feldarbeiten griff Hieronymus wacker ein, wobei er, dank der Erziehung daheim, in allen Zetteln sich gerecht erzeigte. Als sein Meister, der nebenbei auch Feldbau betrieb, zur Erntezeit einmal eines Garbenbinders wegen sehr in Verlegenheit war, erbot sich der Lehrling zur Verrichtung dieser sonst nur geübten Männern anvertrauten Geschäfts. Der Meister schüttelte anfangs ungläubig den Kopf, jener aber ergriff alsbald den Bindnagel, holte aus dem Stadtbächlein die dort zum Einweichen eingelegten Wieden, die Magd nahm den Schaub auf den Kopf, die mit frischem Wasser gefüllte Lägel an den Arm und die Meisterin ging zum Antragen mit. Und siehe da, Hieronymus band die 100 Korngarben so regelrecht, wie es der geschickteste Oberknecht nicht hätte besser machen können. Ebenso willig und gewandt zeigte er sich als Mäher. Früh morgens, wenn kaum der erste Wachtelschlag den anbrechenden Tag verkündete, schritt er mit anderen zum Tor hinaus, die Sense über das Reff zum Mähen der Mischelfrucht über die Schulter, das hölzerne Futterfessle mit dem Wetzstein hinten am ledernen Gurt befestigt, und kam nach vollbrachter Arbeit abends heim und war an Supp und Sauermilch verspeist, so nahm er ungeheißen wieder das Dangelgeschirr zur Hand und dengelte auf einem Holzblock vor dem Scheunentor sitzend mit den Nachbarn lustig um die Wette. War dieses Geschäft besorgt und hatte er am Brunnen sich gewaschen, dann erst konnte er sich Ruhe gönnen, indem er sich ein Stündchen noch zur Familie setzte, auf das Bänklein vor dem Haus. Wie zur Winterzeit gewisse Stuben und Stüblein Sammelorte waren für nachbarliche Abendgesellschaften, so waren es im Sommer die Bänklein vor den Häusern, bei welchen die Freunde ein- und aus dem Haus sich zu versammeln pflegten. Erforderten unter der Woche die Erntearbeiten ein frühes Schlafengehen, um morgens wieder zeitig bei der Hand zu sein, so fiel diese Rücksicht am Samstagabend sowie an einem Feiertag natürlich weg. Da saßen sie dann oft bis Mitternacht, hemdsärmelig, barhäuptig, unter dem Himmel voll Sternegefunkel und Wetterleuchten, während im offenstehenden Haus nichts sich regte als das Heimchen und der laute Schlag der Wanduhr in der Stube. Es hörte sich angenehm zu, dem Gesang der fremden Schnitter und Schnitterinnen, die in Gruppen vor dem Haus des Bauers dort noch ein Stündchen sich verkühlen lassen wollten. Und war auch der Oberamtsrat ein gestrenger Herr, so konnte es ihm doch entfernt nicht einfallen, den Schnittersleuten das Singen überhaupt verbieten zu wollen. Wie dies ein halbes Säkulum später von einer nahen Amtsstadt aus geschehen sein soll. Da es dem fruchtreichen Gau zur Erntezeit an Arbeitskräften fehlt, so kam, wie heute noch, regelmäßig Aushilfe vom benachbarten Heuberg oder von den nächsten Schweizerorten daher, jede Schar unter der Obhut eines besonderen Schnittmeisters. Auch Kinder mit Säcklein zum Ehrenlesen waren dabei. War ein Großbauer nicht ganz von der filzigen Sorte, so ließ er sein in diesem Punkt löblicher Stolz gewiss nicht zu, seinem Gesinde das Zusammenrechnen hinter dem Garbenden her zu gestatten. Das Verzettelte sollte dann lediglich den Armen gehören. Bevor es ganz einwinterte, war unserem jungen Freund noch ein unverhofftes Zusammentreffen vorbehalten. Die Heugabel auf der Schulter war er mit dem Meister und seinen Leuten zum oberen Tor hinausgeschritten, auf der Schleewiese noch einiges Ömtgras einzuheischen, als von dem Wege, welcher nach dem Roten Rhein führt, ein wohlbekannter Pfiff sein Ohr traf. Das Zeichen kam von einem Patrone, welcher auch dem Leser nicht zum ersten Mal vor die Augen tritt. Der Kommenden trug über die Schulter an einem glatt geschälten apfelbaumenen Stock eine Anzahl Vogelkäfige, unter dem Arme ein hochrotes Nastuch gewickelt, eine Geige, die kurzen hellgrün gestreiften Beinkleider waren am Knie mit flatternden Bändeln befestigt. Über dem rot und gelb getupften Leible glänzend ein herzförmige silberne Busennadel zum Anheften des leicht geschlungenen Halstüchlein, ein breiter Filzhut mit Pfauenfedern und ein zinnerner Schlagring mit schwerem Knopfe am kleinen Finger der rechten Hand, womit schon manche Stirn oder Nase blau oder rot gesiegelt worden, vollendeten das Kostüm eines Landfahrers. Und dass es der lange Hans sei, bedurfte für Hieronymus keines zweiten Blickes. Er war, vom Walde kommend, seiner Bande vorangeschritten, die Bar der Kirchweih willens zu besuchen. Auf ein paar Wörtle raunte er dem stehengebliebenen Hieronymus zu, indem er ihn etwas auf die Seite nahm. »Der Zufall hat mir einen Gang verspart, schau«, sagte er geheimnisvoll, als sie allein waren. »Dich habe ich gerade aufsuchen wollen.« »Ihr kommt von daheim?«, fragte Hieronymus. »Es sind doch alle gesund und wohl.« »Alle gesund und wohl«, bestätigte der Lange. »Schau, du weißt gar nicht, was du für ein Glückskind bist. Gott soll mir Lebelau, wenn nicht wahr ist. Schau, ich hab dir einen besonderen Gruß auszurichten. Von eurer Gewisse.« »Das kannst mir schon, Hieronymus«, lispelte er verschmitzt. »Schau, ich hab dir was zu bringen. Ich kenn reiche Bauernsöhne, ein Finger vor der Hand geben sie drum, wenn ihnen so etwas passieren tät. Rot, was han i do Männle?« Mit diesen Worten zog er ein Päckchen aus der Rocktasche. »Ihr macht Spaß, Hans«, meinte Hieronymus mit forschendem Blick auf den Langen. »Kein bisschen«, versetzte dieser. »Schau, ich will dich nicht lange im Wunder lassen. Das Laubhauser Töchterle hat mir aufgetragen, ich soll dich schön grüßen, und da schickt mir das Dundersmädle ein Krämle, in kaum ist er selber besorgen müssen auf dem Fürnbacher Jahrmarkt. Ich hab schon lange gemerkt, wo der Bartel den Most holt.« Dem jungen Burschen war das Blut ins Angesicht geschossen, der Lange hatte ihm das Päcklein überreicht, der Empfänger aber war unwillkürlich mit der Hand in die Tasche gefahren, als wollte er den wohlverdienten Bodenlohn herauslangen. »Hans«, sagte er nach einigen Grübeln, »ich hab keine Münze, wenn ihr aber nach der Kirche wieder bei mir einsprechen wollt.« »Hat nix zu sagen, Hieronymus. Schau, ich bin die beste Seele im ganzen Ländle. Und wenn ich nur den Leuten helfen könnt, als Menschenfreund, beim Donder ich tät's.« Mit diesen Worten hatte der Landfahrer seinen Hut aufs linke Ohr gedrückt. »Wir spätzen noch später miteinander von der Sache. Adieu«, sagte er mit einem Händedruck und streifte im Vorgehen ein Blatt vom nahen Weidenbusch, um darauf die Melodie des Liedes »Und du kennst mich auch nicht zu pfeifen. Hieronymus aber eilte rasch seinen Leuten nach. Das Ömt auf der Wiese war bald im Schober gehäuft, und der Lehrling erhielt vom Meister die Weisung, auf den Vorwand zu warten. Kaum sah der Zurückgebliebene sich allein, als er aufs duftigste Ömtgras niedergelassen, sein Päcklein bedächtig und nicht ohne einige Beklommenheit öffnete. Ein schwarzseidenes Halstuch mit roten Zipfeln fiel mir in die Augen, dabei ein Schreiben von seiner ehemaligen Schülerin. Dieses wenige, schrieb sie, schicke sie ihm für den Kleiderkasten, denn der so schön renoviert und für welchen sie ihm noch nichts habe geben können. Mich und deine Mutter, schloss der Brief, dunkt es schon eine halbe Ewigkeit, seit du Forst bist, und wir reden oft von dir und hat dich doch keiner vergessen, und wenn wir beten, beten wir auch für dich. Am unteren Rand des Schreibens hatte die Briefstellerin noch ein Verslein beigesetzt. So viel Tröpflein in dem Meer, so viel Sandkörnlein hin und her, als Blatt und Früchten an Bäumen sein, als Strahlen hat der Sonnenschein, als Gras und Kraut die Erde tragt, als Stern und Geist der Himmel hat, so viele hundertmal seist du gegrüßt. Er lag noch lange träumerisch auf dem weichen Lager und schaute aufwärts in die Luft. In den abgemähten Stoppeln zirpten die Grillen ihr eintöniges Lied, und von den nahen Schlehenbüschen zitterten vergilbte Blätter schon herbstlich zu Boden. Aber Hieronymus war es zumute, als breche eben der Frühling an mit all seinen Knospen und Blüten. Und wenn er herüberschaute nach den dunkelblauen Höhenzügen des Schwarzwaldes, wo der Rauch von den Kohlemeiern wie Säulen in die Luft aufstieg und das ferne Rufen und Singen vereinzelter Hirten in den Wiesen umher durch die Landschaft klang, so glaubte er tausend Grüße zu vernehmen aus der Heimat. Der Fuhrmann war gekommen, der Wagen geladen, und der Glückliche bestieg ihn, um mit dem Hochgefühl eines Siegers durch das Tor in die Stadt einzuziehen. Die Winternebel lagen auf der Landschaft, und schon hatte der Lehrling so weit gebracht, dass ihn sein Meister für würdig hielt, einen erst kürzlich entdeckten Grundpfeiler der bildenden Kunst kennenzulernen. Es war die durch Vereinigung der Natur und Kunst auf den rechten Grund und Grad der Vollkommenheit gesetzte Zeichnungswissenschaft oder Proportionen der Figuren von der Geburt bis zum 24. Jüngleinsalter. Ein Werk, worin beiläufig gesagt die leibliche Gestalt des Menschen mit ebenso viel Sicherheit und Scharfsinn ausgemessen war wie seine geistige Natur in gewissen philosophischen Abhandlungen der alten und neuen Zeit. Hieronymus brachte das Heft oft zu seinem Freunde Severin, wo die beiden im warmen Stüblein manche Mußestunde mit dem Zeichnen und Tuschen zubrachten. Unter solchen Beschäftigungen verging der Winter, Advent, Weihnachten, der Neujahrstag waren schon vorüber, sowie der Dreikönigstag. Und man näherte sich der Zeit, von welcher es heißt, Lichtmess bei Tag, es das Spinnen vergess. Die Fasnacht fiel heuer ziemlich früh, und Hieronymus freute sich, auch das ungewohnte Leben und Treiben dieser Tage einmal mit ansehen zu können. Bereits einige Tage vor dem schmutzigen Dunstig, dem ersten der drei Narrentage, sah man allabendlich die Gassenjugend vor dem Untertor versammelt, wo der Baptistle ihr Liebling wohnte. Welch ein Jubel und Geschrei, wenn bald da, bald dort, an einem Fensterlein des Tores der Kopf des närrischen Kauzes in wunderlicher Grimasse ähnlich dem Lellekönig zu Basel zum Vorschein kam. Oder wenn eine Hand herausfuhr, welche Wolken vom Puder unter den Haufen streute. Oder wenn durch irgendein Spalt des alten Gebäudes plötzlich eine große Schlange unter das jugendliche Publikum raschelte, die, ehe sie erhascht werden konnte, ebenso schnell wieder oben verschwand. Baptistle bewohnte sein Torstüblein, wie Diogenes sein Fass, in Armut, aber in philosophischer Geringschätzung all dessen, was die Menschen irdische Güter und Schätze zu nennen pflegte. Hinter dem grünen Kachelofen lag im bunten Haufen seine Narrenkleider, zusammengeflickte Fetzen, seltsame, wunderliche Trachten, welche eben in Ermangelung eines Bettes das ganze Jahr hindurch zum Lager dienen mussten. Weshalb er auch zu sagen pflegte, es gehe nichts über ein Federbett, er habe nur eine einzige Feder drin und schlafe herrlich wie ein König, wie gut müssten es erst diejenigen schlafen, die viel darin hätten. Eine gräuliche, an vielen Stellen schon geflickte Riesenschlange nebst einem ausgestopften Kalb, dessen Kopf und Hinterteil einst vergoldet gewesen, teilten mit dem närrischen Patron den engen Stubenraum. Es war dieses Getier das einzige, was er aus der Erbschaft seiner seligen Großmutter als wünschenswert an sich gezogen und stammte ursprünglich aus einer Zeit, in welcher man für gut gefunden, moralisch-deklamatorische Aufzüge statt der allväterlichen Fasnachtspossen dem Volk zur Erbauung vorzuführen. Ludendo corrigo mores, lautete das Motto auf einem noch vorhandenen Programm. Bei solch einem Umzug, wobei in Begleitung von Instrumental- und Vokalmusik die sieben Todsünden dargestellt wurden und wobei auch die Großmutter des Baptistle mitgewirkt hatte, dienten jene Tiere als symbolische Beigaben. Wenn unser moderner Diogenes auch keinen eigentlichen Lebenszweck zu kennen schien, denn seine Narrheit war rein um ihrer selbst willen da und grünte, um zu grünen, wie das Sempre Vivum, so war doch in Wirklichkeit nicht ohne Sorgen. Diese aber bestanden nicht etwa darin, dass er sich gekümmert hätte, was er wohl morgen essen werde. Dafür ließ der Philosoph unseren Herrgott und gute Leute sorgen. Sein Sinn bezog sich lediglich auf die Instandhaltung und zweckmäßige Vermehrung seiner Narrengarderobe. Ein Geschäft, welches, wenn auch unbewusst, von manch anderen sich weise dünkenden Menschenkindern ebenso sorgsam gepflegt wird. Sah unser Baptistle eine schön geputzte Person in neuen Kleidern über die Gasse gehen, so konnte man sich sicher sein, dass der Narr alsbald bei jener seine Aufwartung machte. Bittend um einige Abfälle von dem neuen Prachtgewande. Ja, ich glaube, wäre ein neuer Alexander vorhin hingetreten mit der Aufforderung, eine Gnade sich zu erbitten, Baptistle hätte nur um einen einzigen Zipfel des königlichen Popos gebeten, um damit seine Narrenjacke zu flicken. Einmal war allgemeine Landestrauer und das Narrenlaufen von Amts wegen verboten. Man musste sich, wenn auch ungern, fügen. Baptistle aber vermochte es nicht zu überwinden, dass sein Dichten und Trachten eines ganzen Jahres, gerade als er die Früchte davon zu ernten vermeinte, verkümmert und vernichtet werden sollte. Er ging, dem Herrn Amtsrat seine untertänigste Aufwartung zu machen und demütigst die Bitte vorzutragen, ob es ihm nicht wenigstens gestattet werden möchte, maskiert den Kopf durch das Fenster zu stecken. Dies allenfalls konnte und beschadet des Ansehens der obrigkeitlichen Verfügung verwilligt werden. Mit vielen Bücklingen nahm Baptiste die gnädigste Erlaubnis entgegen und mit schmunzelnder Miene sah man ihn seinem Stüblein zuschreiten. Des anderen Morgens am schmutzigen Dunstig, als der Herr Rat in Seelenruhe sein Pfeifchen zum Fenster herausspauchte, denn die Frau Rätin liebte den Qualm im Zimmer nicht, entsteht gewaltiger Rumor auf der Gasse. Der Stadtknecht stürzte zur Tür herein. »Der Baptistle«, berichtete er atemlos, »erfrecht sich, Narren zu laufen.« Augenblicklich her mit ihm, befiehlt in zornesglühender Antlitz der Rat, und man führte den Kontravenienten vor den gestrengen Herrn. Baptistle hatte sein stattliches Narrenhäs angetan und ein Schiebfenster als Halskragen über den Kopf gestülpt. Überrascht starrte der Amtmann bald den Baptistle, bald dessen seltsame Halskrause an. Dann aber fährt er heraus. »Wer hat ihm erlaubt, gestrenger Herr?« entgegnete der Schalknarr mit tiefer Reverenz. »Haben mir ja die Permission erteilt, zu maskieren und den Kopf zu meinem Fenster rausstrecken zu dürfen.« Das hier ist mein Stubenfenster, wo ich rausschau. Ob diesen Gebaren war selbst ritterlicher Ernst nicht mehr haltbar, und mit gnädigem Lächeln gab der Rat dann Bescheid, für diesmal soll es ihm hingehen, aber auf den Gassen lasse er sich hierfür nicht mehr blicken. Verstanden? Der Baptistle geht. Aber am zweiten Fasnachtstag erblicken die Einwohner des Städtleins oben am Schellenberger Wald ein seltsames Schauspiel. Es war unser Eulenspiegel mit der Schuljugend, welcher, eingedenk der Worte des Stadtgebieters, sich nicht mehr auf der Gasse blicken zu lassen, das freie Feld zum Tummelplatz seiner Narrenstreiche gewählt hatte. Aus diesem Vorgang hätte der Herr Rat wohl merken können, dass man einen tief gewurzelten Baum nicht wohl ausreißen kann, ohne dass einige Würzlein und Zäserchen zurückbleiben, welche vom Neuen ausschlagen. Als diesem der erste Fasnachtsmorgen angebrochen, hat sich gleich nach dem Gottesdienste wieder die ganze Kinderschar vor dem Untertor versammelt. Als der Held nicht also gleich erscheinen wollte, erhob sich wie bei einem Theaterpublikum Lärm und Spektakel. Endlich rumpelte es auf der Stiege. Baptistle erscheint, und zwar in Gestalt eines Eselreiters. Unter dem scheckigen Waffenröttlein schaut der hölzerne Kopf des Langohrs hervor, auf welchem der Ritter im Sattel sitzend und die Zügel in der Hand zu reiten scheint, während auf der Kehrseite Schwanz und Hinterteil des Tierleins zu schauen sind. Über der Schulter hängt die ausgestopfte Kälberhaut, eine malerische Beigabe, die ihrem Träger beinahe das Ansehen eines in die Neuzeit übersetzten Herkules verlieh. Donnernder Jubelruf erschallt beim Anblick des Heros, der seiner Rosinante die Spuren gebend kühn unter den Haufen sprengt. Fort bewegt sich der Tross, während der Ritter wie Zeus seine Blitz auf verweglich nahe Sterbliche, sein an die Stricke befestigte Kalb den neckenden Buben sträubend auf den Rücken schleudert. Gas auf, Gas ab, durch dick und dünn geht der Ritt, und die begleitende Schar, blau von Zeter und Rennen, lässt im Chorus die Narrenverslein erschallen. Somit war die Fasnacht eröffnet, dem Fass der Zapfen ausgestoßen und dem Sprichwort »Ein Narr macht 100« ließ sich mancher vorher unentschlossene Geselle bewegen, einzusteigen ins allgemeine Narrenschiff und die zwei- oder dreitägige Lustfahrt mitzumachen. Doch sehen wir uns gelegentlich auch einmal nach unserem Lehrling um. Welche Rolle denn dieser gespielt? Wenn es schwer ist, in solch bewegten Durcheinander den Einzelnen im Auge zu behalten, so darf doch als gewiss angenommen werden, dass Hieronymus weder unter dem Maskierten noch auf dem Tanzboden zu finden gewesen. Denn unsere Voreltern hatten den einfachen Glauben, dass einem Lehrjungen sowie auch einem Schulpflichtigen noch keine Stelle aller da gebühre und dass ein solcher dort betroffen von Meistern und Gesellen nach Hause gejagt zu werden verdiene. Deshalb dürfen wir mit gutem Grund annehmen, dass er unter den Zuschauern sich befunden, ein Platz, der diesmal besonders ergötzlich gewesen sein mochte. Es waren zu jenen Zeiten die alten, etwas in Abgang gekommenen Nationalmasken, die Hansel oder wie sie auch heißen, die Narro, wieder in Aufnahme gekommen, denn weil Narrheit und Mode sozusagen Geschwisterkind sind, so unterliegt auch erstere dem Wandel der Zeit und der Laune. Das Häs dieser Hansel war kurz vorher in der Werkstatt des Meisters Amtsdiener hübsch renoviert worden, das heißt bunt bemalt worden. Der Hansel oder Heine, wie in den Städten Rottweil, Villingen, Donaueschingen und Hüfingen, sowie in mannigfacher Abwechslung in der Seegegend heimisch, erscheint als ein Gemisch des altdeutschen Pickelherings und des italienischen Pantalone. Eine große Holzlarve, Schemme, bedeckt das Gesicht, eine Kapuze mit hängendem Fuchsschwanz, zuweilen auch breiter Kragen, zieht an Kopf und Hals. Die weite Jacke, die schlottrige Hose, beide vom weißen Zwielicht bemalt, mit Laubwerk und Figuren, und die kreuzweise übergehängten Riemen mit schweren metallenen Schellen sind die Kleidung des Hansels. Als Waffe schwingt er den hölzernen Flammberg oder die Pritsche, oder er bedient sich der weit ausschweifenden Narrenschere. In allen Häusern ist ihm Zutritt gestattet und er hat hier die Bolzen seines Witzes verschossen oder gestrählt, wie die Villinger sagen. So betritt er sein eigentliches Lustrevier, die Gasse, wo die dankbare Jugend seiner harrt. Und dass er ja in Gang und Haltung sich nicht verrate, bedient er sich des üblichen Narrensprungs. Unnachahmlich in jedem Hergelaufenen, das heißt Fremden. Unser Bildchen soll eine solche Hanselszene veranschaulichen, gelockt von Äpfelkorb und Bierkrug, umschwärmt ein tobender, schreiender, haschender Haufe den Hansel, fort geht es im Takt des Schellenklingels und aus 100 Sekelen erschallt es lustig. Nicht immer jedoch sind's die alten Liedle, welche der jugendliche Dross dem auswerfenden Hansel singt. Mancher bringt dieser ein neues, eigenes, auf bestimmte Persönlichkeiten oder Ereignisse gereimtes aufs Tapet. Er scheint aber nüchtern, das heißt mit leeren Händen, denn man muss sich's gefallen lassen, selbst die Zielscheibe des Spottes zu werden. Dem guten Wälderkind Hieronymus wollte das Trollen und Treiben des närrischen Theaters fast befremdlich vorkommen. Ja, es war ihm anfangs unheimlich zumute, wenn ihn so ein schellenbehangener Narr auf der Straße anredete und er dann in die finsteren Augenhöhlen der großen lächelnden Holzlarve blickend nicht recht wusste, wie er den hänselnden, foppelnden Ton des Schalkes passend erwidern sollte. Und da er, wie schon angedeutet, ohne dies als Lehrling zur Passivität verurteilt war, so entschloss er sich, die freie Zeit des letzten Fastnachtstages zu einem Besuch im stillen Dorfe der betagten Großeltern zu benutzen. Des anderen Tages, am Aschermittwoch, wollte er dann über Villingen zurückkehrend seinen Freund Severin aussuchen, der dort im Wirtshaus zum Hecht jedes Mal über die Zeit bei der Tanzmusik mitwirkte. Die Hechtwirtin war die Patin des musikalischen Angestellten und dieser nicht der Mann, einem sich darbietenden Lebensverdienst so leicht den Rücken zu kehren. Auch dort in der alten vorderösterreichischen Reichsstadt stand dazumal die Narrenzunft im höchsten Flor. Der erste Tag, der schmutzige Dunstig, gehörte in Villingen ehedem ausschließlich der Schuljugend, und da hatten die Buben das Recht, Narren zu laufen. Fiel es aber einem Jungen ein, auch an den folgenden Tagen maskiert unter die Erwachsenen sich zu mischen, so wurde er ergriffen und zur Abkühlung des allzu hitzigen Narrengeblüts in den nächsten Brunnen getaucht. Die derben, mitunter anstößigen Späße und Possen der früheren Zeit, die rücksichtslosen Kundgebungen und verletzenden Persiflagen in Prosa und Versen sind überall verschwunden und haben löblicherweise einen harmloseren Humor das Feld eingeräumt. Ebenso manche der unschönen, ständigen Figuren der alten Narrenbühne, wie zum Beispiel die Hexe und der Wurscht, die es mit ihrem Besen und der Hand lediglich auf Scharmützel mit den Gassenbuben abgesehen hatten, sowie auch der wild sich gebärende Butzesel, der stets von einer Anzahl Narros begleitet sein musste, die ihn mit Peitschenhieben von beliebten Angriffen auf das namentlich ländliche Publikum abzuhalten hatten. Als der Held unserer Erzählung, nachdem er bei den Großeltern übernachtet, am Aschermittwochnachmittag die Stadt Villingen betrat und über den Marktplatz schritt, bemerkte er dort viele müßig um ein schwarzes Gerüst herumstehende Leute, und weithin in einer Gasse sah er leidtragende Männer in schwarzen Ratsmänteln mit langen flatternden Trauerflöhen daherkommen. Schon wollte er einen Vorübergehenden fragen, was für eine vornehme Person denn begraben werden solle, als ihm einfiel, es werde wohl der alte Fasnacht gelten. Denn schon in Hüfing hatte er gehört, dass heute auch dort die Fasnet begraben werden solle. Mit Severin, den er richtig noch im goldenen Hecht traf, konnte er sodann Zeuge sein von dieser im Charakter damaliger Zeit liegenden, jetzt aber erfreulicherweise nicht mehr gebräuchlichen Zeremonie. Nachdem sie im Wirtshaus zusammen eine Flasche geleert und sich die von der Gotte Hechtwirtin zubereiteten Fastenküchle trefflich schmecken lassen, begaben sie sich auf den Marktplatz, wo man auf eine Art Sarkophag die irdischen Reste der Entschwundenen in Gestalt eines mit Stroh ausgestopften Narros bereits enthüllt auf dem Paradebett liegen sah. Mittlerweile hatte der Zug sich gebildet, in den wunderlichsten An- und Aufzügen eine antiquarische Blumenlese aus allen Gerümpelkammern des Ortes, waren die Teilnehmer herbeigekommen, ohne Larven, nur mit bemalten oder berußten Gesichtern. Die Agnaten der nächsten Anverwandten der allerhöchst Vergangenen trugen alle schwarze Ratsmäntel, von welchem sich dazumal in jedem Haus mindestens ein Exemplar vorfand, weil kein Bürger ohne diesen Mantel vor Rat erscheinen durfte. Unter lautem Wehklagen und Seufzen setzten sich der Kondukt in Bewegung, voran die Totengräber und der Standartenträger, hinter ihnen die von vier Narro getragene Bahre, dann sämtliche in Sack und Asche trauenden Zunftgenossen und ganz zuletzt tippelte als Hauptperson der Feierlichkeit die Leitfrau, in einem Kostüm wie die Hex vor Tag, wie man zu sagen pflegte. Aller Spott, aller schlechten Witze, gereimt und ungereimt, wurden von den das Geleit umschwärmenden Zuschauern auf die Leitfrau losgelassen, die in unbändigem Schmerz sich die Haare raufte und ganze Fetzen aus ihrer antiken Gewandung riss. Am meisten Spaß hatte Hieronymus und sein Begleiter an der Person des mit vielen hohen, nunmehr aber schwarz verschleierten Orden gezierten Hofastrologen, der jüngst verwichenen Herrscherin, der gravitätisch unter den übrigen trauernden Hof- und Kammerlakaien einherschritt. Durch den oberen Teil einer Kunkel schaute der gelehrte chaldäische Doktor wie durch ein Fernrohr, beständig nach den Sternen, als sollte dort, wie dies beim Tode mächtiger Potentaten schon der Fall gewesen sein, außerordentliche Zeichen und wichtige Ereignisse verkündete Konstellation sich zeigen. Und eben wollte er dem mutwilligen Publikum den nahe bevorstehenden Weltuntergang prophezeien, als er zum nicht geringen Geläster der Zuschauer auf einer durch das herrschende Tauwetter schlüpfrig gewordenen Stelle ausglitschte und ziemlich unsanft zunächst an seine eigene Hinfälligkeit erinnert wurde. Das Ziel des Zuges war, eine bittere Ironie auf den Ausgang aller menschlichen Lust und Herrlichkeit, der große Dung- und Kehrichthaufen am Spital, der den Leichnam aufzunehmen bestimmt war. Große Eile hatte es übrigens damit nicht, denn überall, wo man unterwegs ein Wirtshaus traf, wurde Halt gemacht und das grammbeschwerte Herz mit der süßen Bacchusgabe zu erleichtern gesucht. Am genannten Ort angekommen, ging sodann die Versenkung mit allerlei Parodien und einer Predigt vor sich, wobei manch alte Narren, wie Hieronymus und Severin zu bemerken glaubten, in ihrem Katzenjammer wirklich Tränen vergossen. Wahrscheinlich in betrübenden Gedanken an ihre so leicht gewordene Geldbeutel und an die Buß- und Fastenpredigen, die ehelichseits zu Hause ihrer warteten. Unsere Schilderung aber sei mit dem bis auf den heutigen Tag noch gültigen Sprichwort geschlossen. Würden alle Narren Kolben tragen, so würde das Holz teuer.